Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Fritz Espenlaub begrüßen. Ein aus meiner Boomer-Perspektive sehr junger Kollege, dem gerade mit sehr viel Talent und noch mehr Akribie etwas, wie ich finde, sehr Außergewöhnliches gelungen ist. Für die Kollegen vom Deutschlandfunk hat er nämlich ein faszinierendes Radio-Feature gemacht, einen sechsteiligen Podcast, in dem er die Geschichte dieses Mannes erzählt, Peter Thiel, geschätzte 16, 17 Milliarden schwer. Und ein Mann, von dem Fritz Espenlaub sagt, dieser Mann ist der wahre Architekt des neuen, des rechten Amerikas. Irgendwie faszinierend, aber auch faszinierend abgründig. Denn dieser Mann denkt offenbar ganz offen über das Ende der Demokratie, eigentlich besser gesagt über das Ende des Systems nach. Ohne Peter Thiel, muss man wissen, wäre Trump vielleicht nie ins Amt gekommen. Ohne Peter Thiel wäre J.D. Vance ganz sicher nie ins Amt gekommen. Wir müssen reden. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und wenn wir über Amerika reden, dann reden wir auch über die NATO. Und dann sind wir auch ganz schnell bei diesem Mann, dem Chef der Linkspartei. Man könnte auch sagen, Fachmann für Wiederauferstehungen aller Art. Die neue Linkspartei ist eine Größe. Nicht nur im Bundestag, sondern auch dann, wenn Merz konkrete Politik machen muss. Aufrüstung, Waffenlieferungen, Wehrpflicht. Die Linkspartei hat im neuen Bundestag mit der AfD eine sogenannte Sperrminorität. Wie also hält es seine Partei mit der NATO, mit den vielen Waffen und wie mit Israel? Das fragen wir Jan van Aken. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Jan van Aken, das hat diese Frau mal geschrieben, vollbringt das Kunststück, Achtung, immer gekämpft zu haben, aber dabei immer höchst entspannt zu wirken, ist eine brillante Politikerklärerin, Kollegin von der Zeit. Die sagt, das Problem mit der Linken ist, sie steht immer mit einem Bein in der Illiberalität. Denn der Preis für den Antikapitalismus wäre kein Privateigentum mehr. Und das geht auf liberale Weise nicht. Wir müssen das lösen. Herzlich willkommen, Mariam Lau. Freue mich sehr. Ja, und auch dieser Mann, der an der Uni der Bundeswehr in München zum Thema Strategie, Vorausschau, Sicherheit forscht, hält das Ende der Waffenlieferungen für die Ukraine, aber auch für Israel, wie von der Linkspartei gefordert, für schwierig. Wir Deutschen, sagt er, sind mittlerweile die Vegetarier in einer Welt voller Fleischfresser. Und natürlich, sagt er, wird es ohne eine Wehrpflicht nicht gehen. Das vermutet Jan van Aken auch. Was noch? Und wie ist die Lage in der Ukraine? Genau darüber wollen wir gleich zu Beginn sprechen. Herzlich willkommen, Frank Sauer. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Sauer, Pfingstmontag, größter russischer Drohnenangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Wir lesen das nur noch. Größter Angriff seit Beginn, einmal in der Woche kommt das. War das jetzt oder ist das die Vergeltungsaktion für die Operation Spinnennetz, was wir da sehen, oder kommt da noch mehr?
Das glaube ich tatsächlich nicht, dass wir da einen kausalen Zusammenhang herstellen können. Das wird gerne gemacht, dass man da so reingeheimnisst, irgendetwas ist geschehen und dann zwei Tage später gibt es irgendeine russische Operation und dann wird natürlich getitelt, ja, das war jetzt Putins Rache. Mhm. Wenn man weiß, wie diese Dinge laufen und wie die Vorbereitungszeiten sind und so weiter, dann sind
diese... Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange brauchen die, um so eine Operation wirklich durchzuziehen?
Wir haben ja zum Beispiel gesehen, das ist ganz interessant, hier sieht man jetzt die Einschläge dieser Shahed-Drohnen.
Das sind diese iranischen...
Die waren ursprünglich ein iranisches Fabrikat. Inzwischen produziert Russland sie als Geran 2 in Lizenz. Mhm. Und es gibt auch schon sozusagen Fortentwicklungen davon. Ich glaube, das letzte Mal, als ich da genauer drauf geschaut habe, waren wir bei Generation 6. Also es gibt Verbesserungen an diesen Systemen. Fing damit an, dass man sie schwarz angemalt hat, weil man sie dann einfach mit Scheinwerfern in der Nacht deutlich schlechter sieht.
Guck dir das mal an, ne? Das sind offenbar...
Ja, ich glaube, der Höhepunkt war jetzt vor einigen Nächten 479 davon. Und also die Vorlaufzeiten sind schon so, dass man natürlich eine Produktion haben muss. Dann muss man die Systeme verbringen und dann müssen die abgefeuert werden. Die werden im Grunde vom Boden gestartet. Aber die Marschflugkörper, die ja parallel angreifen und auch die ballistischen Raketen, die haben zum Beispiel einen längeren Vorlauf. Also der Clou bei Spinnennetz war ja, dass einige von diesen Bombern auch betankt schon waren. Und die hätten dann in den nächsten 24 Stunden abgehoben. Und deswegen haben die auch so gebrannt, zum Teil, wie sie gebrannt haben. Mhm. Und daran sieht man eben, also da sind schon immer so mehrere Tage sozusagen Verzug, bis die nächste Welle sozusagen dann geschickt wird.
Wir reden jetzt hier rein technisch. Ich will noch einmal sagen, wie viele Tote hat es da gegeben in den letzten Wochen wieder unter der Zivilbevölkerung in der Ukraine?
Ich glaube jetzt, die letzte Todeszahl, die ich heute gesehen habe, waren irgendwie 18. Aber das kann sein, dass sich das nur auf Kharkiv beschränkt. Mhm. Wir haben ja sowieso, vielleicht ein ganz guter Punkt, das mal rauszudeuten, in den letzten Wochen Berichte gelesen, wo die Todeszahlen insgesamt nochmal drastisch nach oben korrigiert wurden. Ich weiß, dass man im Grunde für die russische Seite von so 700.000 grob immer ausgegangen ist. Inzwischen gibt es gute Einschätzungen, die davon ausgehen, dass schon über 1 Million Soldaten da entweder ihr Leben oder ihre Gesundheit verloren haben.
Also tot oder verletzt.
Tot oder verwundet, genau. Und auf Seiten der Ukraine 400.000, ungefähr 15.000 davon Kinder, sind Zahlen. Ich weiß nicht, wie belastbar die sind. Ich muss auch selber sagen, die sind so gigantisch, man kann sich da eigentlich überhaupt gar keinen Reim mehr drauf machen.
Das ist wahr. Andererseits, wenn man diese Zahlen immer hört, wie viele Mann verlieren die Russen im Moment am Tag? 1.000?
2.000 pro Tag. In der letzten, sozusagen jetzt in den letzten Monaten, bevor diese letzte laufende, die nächste ist jetzt losgegangen. Ja, wir sind sozusagen im Soft-Launch dieser kommenden Frühjahrs- und Sommeroffensive. Und als die Winteroffensive wirklich mit Wärme unterwegs war, waren es bis zu 1.800 pro Tag.
Tot oder verwundet?
Durch Drohnen.
Also Putin rekrutiert gerade, so lese ich immer, 30.000 Mann im Monat.
Korrekt. Also die Streitkräfte wachsen weiter auf. Also wir haben gerade gesagt, 1 Million Verlust. Und trotzdem wachsen sie weiter auf, weil Putin exorbitante Summen weiter ausgibt für die Rekrutierung. Also es werden immer höhere Prämien gezahlt. Die Menschen, die da hingehen, kommen natürlich auch nicht aus Moskau oder Umgebung, sondern genau, die kommen aus der Tiefe
Kuratien
des Landes.
Und sonst
genau,
wo,
ja, also auch mit Blick auf die verschiedenen Ethnien, die ja in diesem gewaltigen Land leben. Alles Leute, die jetzt nicht unbedingt sozusagen zur Elite gehören. Und für die ist das natürlich eine absolut einmalige Gelegenheit, da im Grunde innerhalb kürzer Zeit mehrere Jahresgehälter auf einmal zu verdienen.
Die sind teilweise auch selber Opfer. Ich hatte die Gelegenheit, russische Kriegsgefangene in der Ukraine zu sprechen. Manche gehen dahin, weil sie im Knast sitzen und wissen, haben irgendjemanden umgebracht und wissen nach 6 Monaten an der Front, die muss ich irgendwie überstehen, dann bin ich ein freier Mann. Das ist sozusagen das eine Modell. Das andere Modell ist aber, du bist ein einfacher Bauarbeiter aus Murazien und sagst, ich kann da im Donbass, kann ich gutes Geld verdienen und kommst dann an und dann nehmen sie dir die Pässe weg und erzählen dir, du musst dann noch kurz eine kleine Spezialoperation durchziehen. Und der Mann, um den es da geht, der erzählte mir damals, er ging da rein, ihm war überhaupt nicht klar, was da passiert. Bauarbeiter. Plötzlich bist du im Krieg an der Front und er sagte, von 100 Mann kamen ungefähr 10 zurück.
Korrekt. Also diese Anwerbeversuche.
Und dieser Mann, den ich da gesprochen habe, um das noch ganz kurz zu ergänzen, der ist seelisch so verletzt und so kaputt, dass ich sagen würde, da ist ein normales Leben nie wieder möglich. Das heißt, da hast du dann Menschen, die er sagte selber, ich fühle mich wie ein Zombie. Ich bin kein normaler Mensch mehr. Unvorstellbar. Also die zahlen alle einen hohen Preis dafür. Frau Lau, Sie wollten gerade.
Ja, mich würde mal total interessieren. Angeblich sind ja mit diesen Bombern, die die Ukraine da getroffen hat, die nuklearen Kapazitäten der Russen getroffen worden.
Ja.
Und in der Ära Scholz haben wir ja immer sehr stark von dieser nuklearen Drohung sozusagen gelebt. Also wie das gemacht wurde. Da wurde sich viel drauf berufen. Was hat es jetzt damit auf sich? Also eigentlich müsste das doch eine gigantische Reaktion nach sich ziehen.
Stimmt, das war auch noch Teil der Frage. An dem Punkt waren wir noch gar nicht. Also bisher hat Putin das im Land komplett wegmoderiert. Ja? Also es wäre jetzt überhaupt nicht so, dass Putin in dem innerrussischen Diskurs gesagt hätte, sozusagen skandalöser Angriff. Das können wir so nicht stehen lassen. Das Einzige, was wir gehört haben, ist über das Telefonat mit Trump, dass er Trump angekündigt hätte, in irgendeiner Weise zu vergelten. Bisher ist da nichts passiert. Was diese nukleare Dimension
ist das sozusagen der sachdienliche Hinweis darauf, dass es doch ein empfindlicher Schlag war? Oder was heißt das?
Genau, das würde ich gerne mal einordnen. Also Die ukrainische Regierung sagt, es sind 41 dieser Flugzeuge zerstört worden. Insbesondere diese Tu-95, diese viermotorigen, großen, altertümlich wirkenden Bomberflugzeuge und auch ein bisschen kleinere Tu-22. Aus offenen Quellen können wir rekonstruieren, eher, dass es so 20 bis 21 waren.
Also doch.
So grob die Hälfte. So. Mhm. Insbesondere die Tu-95, die ich gerade genannt habe, sind wichtig deswegen, weil die das wesentliche Trägersystem sind für Marschflugkörper. Und zwar, das ist der springende Punkt, Frau Lau, nukleare und konventionelle. Also diese Flugzeuge sind in aller Regel dual capable, die meisten von denen. Sprich, die können konventionelle und nukleare Missionen fliegen. Und jetzt kann man zwei Dinge sozusagen festhalten an dieser Stelle. Um die Angriffe, die nächtlichen, auf die Ukraine einzudämmen, hat die Ukraine, obwohl Operation Spinnennetz ein absoluter Geniestreich war, zu wenige von diesen Systemen zerstört. Also aus offenen Quellen würde ich sagen, sind 7 von diesen Tu-95 draufgegangen bei dieser Aktion. Man geht aber davon aus, dass Russland 50 insgesamt operativ hat. Also es sind einfach nicht genug vernichtet worden, dass man sagen würde, jetzt gehen die Marschflugkörperattacken in der Nacht zurück, damit die Menschen da mal schlafen können in der Ukraine. Ja. Das ist leider nicht der Fall. Der andere springende Punkt ist natürlich, wenn man sagt, okay, diese Bomber sind Teil der sogenannten russischen Triade. Also seegestützte Waffensysteme, bodengestützte und die luftgestützten. Und davon sind die ein Teil. Davon sind die, aber die sind aber sozusagen vom gesamten nuklearen Dispositiv nur 10%, selbst wenn sie alle sozusagen operationsfähig wären. Und von diesen 10% hat man jetzt 7 rausgenommen, einzelne. Also vielleicht das Ganze reduziert auf 7 oder 8%. Also ich würde es beschreiben als einen Tritt vors Schienbein, vor das sozusagen eines der nuklearen Beine Russlands. Aber es hat jetzt sicher nicht die operative Fähigkeit eingeschränkt oder die Zweischlagsfähigkeit Russlands bedroht. Das Interessante ist, dass sie qua Doktrin eigentlich reagieren müssten. Ja, wenn man die Doktrin nimmt und liest durch, dann heißt es, Angriffe auf unser Nukleardispositiv werden nuklear vergolten. Passiert aber nicht. Genau wie nach Kursk auch nichts passiert ist, weil da wurde russisches Territorium sozusagen eingenommen.
Und darauf hat sich ja Olaf Scholz immer berufen.
Ja, das sind die berühmten roten Linien.
Ganz genau. Mhm.
Ja. Weil wir das hier gerade sehen, weiß man mittlerweile besser, versteht man besser, was da genau passiert ist. Wie haben die das gemacht? Diese Drohnen, sind die selbst gesteuert? Also kommt da KI zum Einsatz? Suchen die sich selber ihr Ziel? Man sieht da an einem Punkt, die eine Drohne, die relativ lange sozusagen über dem Flugzeug kreist, sieht so aus, als würde sie sich ein Ziel suchen. Interessant auch diese Reifen, die wir da sehen. Ne? Mhm. Was hat es mit diesen Reifen auf den Flügeln auf sich? Sieht man hier nochmal.
Ja. Also diese Drohnen sind ferngesteuert und sie haben das, was man Autonomie nennt. Also können sich im Zweifel, wenn diese Funkverbindung abreißt, im Grunde selbst steuern. Das haben wir alle gesehen, die Bilder kennen alle. Man hat die eben verbracht in die Nähe dieser Flugfelder. Diese Flugfelder sind ja bis zu 4000 Kilometer von der Grenze entfernt gewesen. Und diese Flugzeuge stehen da.
Murmansk, ja. Also nördlicher geht's kaum.
Die stehen da, weil sie in die strategische Tiefe verlegt wurden, weil man eben die Langstreckendrohnen der Ukraine fürchtete. Was hat die Ukraine gemacht? Ja, sie hat Kurzstreckendrohnen direkt daneben geparkt. Also schon wirklich eine geniale Idee und dann auch entsprechend clever umgesetzt. Also aus logistischer Perspektive, aus operationeller Perspektive und aus so einer Geheimdienstperspektive genial. Und weil eben Mobilfunkmodule in diesen Drohnen drin waren, konnte man die eben, die haben einfach das russische Mobilfunknetz benutzt, aus der Ferne fernsteuern. Und wenn das gescheitert ist, dann ist die Drohne weitergeflogen und hat mit einer KI-gestützten Objekterkennung eben geguckt, erkenne ich Silhouetten, die eben einem möglichen Ziel entsprechen. Zum Beispiel eine Tu-95 von oben hat eine bestimmte charakteristische Silhouette. Und dann falle ich da drauf und explodiere. Und diese Reifen haben natürlich einmal so einen physischen Schutz. Die Drohne soll sich irgendwie verheddern, die Explosionswirkung soll
irgendwie beschadet. Da sehen wir das nochmal deutlich.
Genau. Aber das ist auch ein Versuch, diesen Objekterkennungsalgorithmus aus dem Tritt zu bringen. Wir wissen ja alle, wie KI funktioniert. 1 Million Katzenbilder. Mhm. Da sagt die Maschine 999.990 mal Katze und einmal Piano. Also manchmal kommen diese Algorithmen einfach auf kuriose Weise aus dem Tritt, weil bestimmte Dinge in den Bildern sind, die sie nicht interpretieren können. Mhm. Und das ist der Versuch, durch die Manipulation der Umwelt quasi diese KI-gestützten Waffensysteme unschädlich zu machen. Und das sind Dinge, die wir jetzt schon seit einer Weile beobachten und die, glaube ich, dramatisch zunehmen werden.
Wenn wir, vielleicht können wir die Bilder noch einmal zeigen, den Beginn auch. Es sieht so aus, als würde diese Drohne, das öffnet sich wie so ein Sesam, öffne dich und dann geht die hoch, da sehen wir das.
Genau.
Das heißt, selbstständig, völlig autonom oder wie ist das passiert?
Diese Dinge sind sicher auch sozusagen von den Drohnen selber vorgenommen worden, weil das ist ja absolut trivial. Ne? Also da fliegen die ja nur Wegpunkte ab. Und normalerweise haben solche Drohnen natürlich ein Problem, wenn man in einer sogenannten GNSS Denied Environment ist. Also was heißt das? Das heißt, wenn man diese globalen Positionssignale von den Satelliten, die man über verschiedene Systeme empfangen kann, stört, dann wissen diese Drohnen nicht mehr, wo sie sind. Aber das ist da natürlich nicht der Fall, weil Russland nicht mit so einem Angriff gerechnet hat. Das heißt, man hat die zum Teil ferngesteuert und sie sind auch zum Teil selbstständig geflogen. Und wie gesagt, Wegpunkte abfliegen und zu einem bestimmten Punkt fliegen, das ist trivial. Hier kam dann eben noch dazu, dass sie im Grunde Ziele gesucht haben und dann eben diese Flugzeuge aufs Korn genommen haben.
Wir sehen dann auch, wie ausgerechnet die Flugzeuge mit den Reifen dann auch getroffen werden, ne? Wenn das hier nochmal weiterläuft. Also die Sache mit den Reifen muss
die Sache mit den
überdacht
Reifen
werden.
Funktioniert nicht so gut, ja. Aber es gibt natürlich diese Art von Anwendung auch in anderen Kontexten schon eine Weile. Und man sieht alle möglichen Dinge, Aufbauten auf Gefechtsfahrzeugen, die sowohl auch physisch das verhindern sollen, als auch die Silhouette verändern. Es gibt Tarnponchos für Infanterie, mit denen man eben versucht, sozusagen unsichtbar zu werden, auch für diese Art von Beobachtungen aus der Luft.
Ich meine, das, was wir da sehen, ich habe mich nur ein bisschen damit beschäftigt, aber ich lese immer wieder, das sind Szenarien, die Militärs auf der ganzen Welt durchdenken mittlerweile. Auch für andere Szenarien.
Ja. Also durchdacht wird das schon seit sozusagen im Elfenbeinturm, wo ich ja mal ursprünglich saß, schon seit 20 Jahren.
Okay.
Das Interessante ist, dass diese Dinge jetzt passieren, die ich vor 10 Jahren in der Theorie aufgeschrieben habe. Und da habe ich geschrieben, wenn wir irgendwann in einen großen Krieg kommen und es gibt keine Rüstungskontroll, sozusagen Leitplanken rechts und links, die uns sagen, wie weit wollen wir gehen mit dieser Autonomie in den Waffensystemen, dann wird das unkontrolliert einfach sozusagen sich entwickeln. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Und uns stehen insbesondere mit Blick darauf interessante Diskussionen auch in Deutschland und mit Blick auf die Bundeswehr ins Haus, weil es keinen Weg daran vorbei gibt, solche Technologien auch zu nutzen, auch auf unserer Seite, in dieser sicherheitspolitischen Situation, in der wir uns finden. Und wir darüber nicht eine Dekade debattieren können, diesmal, so wie wir es bei den...
Wir können nicht noch mal 10 Jahre über die Bewaffnung von Drohnen debattieren.
Nee, die Zeit haben wir nicht.
Herr van Aken, schlechte Nachrichten.
Ja, ganz schlechte Nachrichten für die Abrüstung. Ich meine, gerade die autonomen Waffensysteme, seit 12 Jahren wird bei den Vereinten Nationen über eine mögliche Ächtung von diesen vollautonomen Systemen gesprochen. Und bald ist das Fenster vorbei. Weil wenn die erstmal im Einsatz sind, wenn erstmal mehrere Militärs die haben, diese vollautonomen Systeme, können sie es nicht mehr verbieten. Und diese Vorstellung, ich meine, das ist ja wie so Science Fiction aus den 60er Jahren, dass eine Maschine über Leben und Tod entscheidet. Und dann gibt es diese ganzen Filme, I, Robot und so weiter, also wo dann plötzlich die Roboter die Menschen jagen. Das ist ja die konsequente Fortentwicklung davon. Also all die Ängste schwingen da mit. Und 12 Jahre hat bei den Vereinten Nationen ist kein Fortschritt gegeben. Also mittlerweile sieht es düster aus für eine wirkliche Abrüstung.
Was ist das für Sie, habe ich mich gefragt. Ist das eine geniale Operation oder ist das die Provokation vom armen Putin?
Das ist eine geniale Operation. Ich bin gegen diesen ganzen Militärkrams, aber ich meine,
Sie waren immer Waffeninspekteur, ne?
Ja, klar.
Also Sie
war Biowaffeninspektor, ne?
Biowaffeninspekteure,
da muss ich Bakterien suchen, das ist nochmal ein bisschen größer, so ein Flugzeug, aber klar, im Prinzip, das ganze Grundkonzept kenne ich natürlich und nein, das ist natürlich eine geniale Operation, dass die da, ich habe es jetzt gerade heute gelernt, irgendwie 1,5 Jahre vorher angefangen haben, in Russland diese Drohnen zusammenzubauen und dann mit selbst öffnenden LKWs die da hinfliegen zu lassen. Ich finde es super. Also da ist auch kein Mensch zu Schaden gekommen und die scheiß Bomber sind weg. Freut sich der Abrüster.
Das ist Abrüstung.
Ist das nicht geradezu irgendwie vorbildhaft?
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Für Jan van Aken ist das nicht. Abrüstung. Okay.
Nicht wirklich, aber...
Ja, man kann alles so umdeuten, wie es ins politische Programm passt. Ja.
Ein Satz zu den UN-Diskussionen, weil in denen habe ich sehr viel Zeit verbracht und lange gesessen in Genf bei der VN-Waffenkonvention. 3-mal dürfen wir hier in der Runde raten, welcher Staat schon lange vor dem 24. Februar 2022 da der größte Bremser und Spoiler war. Russland.
Nicht die USA?
Nein. Also da muss man klar sagen, in diesen Diskussionen schon, und es sind ja noch nicht mal Verhandlungen, es sind Diskussionen, hat Russland sich schon immer besonders negativ hervorgetan, hat immer die gesamte Staatengemeinschaft am Nasenring durch den Raum geführt, hat gegen die Zivilgesellschaft gestänkert, hat versucht, die NGOs aus dem Raum werfen zu lassen und so weiter und so fort. Es gibt da kein Interesse an Rüstungskontrolle aktuell.
Frau Lau, Sie wollten gerade.
Nee, ich wollte nur sagen, dass diese Aktion wirklich was Vorbildliches hat, finde ich, aus der Position des David, der im Grunde mit dem Rücken an der Wand steht und jetzt auch merkt, dass der wichtigste Verbündete ihn im Stich lässt, sich dann einfach wirklich auf das zu konzentrieren, was man kann, das bisschen, was man hat, und das so einzusetzen, dass sowas dabei, der maximale Effekt dabei rauskommt. Also das ist schon irgendwie vorbildlich.
Wobei das natürlich nicht reicht, dass er einfach irgendwie, also aus meiner Perspektive von hier aus zu loben, sondern man sollte es natürlich eigentlich noch nach Kräften unterstützen.
Absolut, natürlich.
Sie meinen die Ukraine nach Kräften unterstützen?
Genau.
Was ist das für Sie? Das ist interessant. Ist das für Sie eine moralische Frage oder was ist das?
Ja, selbstverständlich. Also es gibt ja kaum einen moralisch klareren Konflikt als den Ukraine-Krieg. Und das wurde ja auch schon oft gesagt.
Es ist ein junger Mann und sagt, es gibt, so habe ich das wahrgenommen, gerade bei jungen Menschen, Sie sehen es mir nach, ja, meine Boomerhaftigkeit an dem Punkt, weil ich schon ein bisschen älter bin, aber die sagen, das ist eine klare moralische Frage.
Klarer geht's nicht mehr. Also, aber auch das ist ja.
Kennen Sie das aktuelle Manifest der SPD?
Ja, und ich finde, ich bin also kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen.
Also sind Sie fassungslos darüber oder was ist das?
Ich frage mich, wie man nach mittlerweile 3 Jahren von dem, was wir da sehen in der Ukraine, immer noch an diesem Punkt ist, akademische Diskussionen zu führen.
Genau die Frage habe ich gestern in der Sendung gestellt. Genau die.
Ich habe da kein Verständnis dafür.
Haben Sie Verständnis dafür, Herr Van Aken?
Ich finde das nicht nur eine akademische Diskussion, weil was dieses SPD-Manifest ja sagt, ist, irgendwann, wenn die Waffen schweigen, dann müssen wir langsam anfangen, wieder Vertrauen aufzubauen. So, und jetzt kann man sagen, wir müssen aber erstmal dafür sorgen, dass die Waffen schweigen. Aber ich finde es nie falsch, auch mal 50 Jahre nach vorne zu denken. Und ich garantiere Ihnen eins, wenn unsere Kinder hier in 50 Jahren zusammen sitzen, dann ist Russland immer noch unser Nachbar. Und dann haben wir jetzt die Frage, wollen wir in 50 Jahren in der ständigen Konfrontation mit Russland leben oder wollen wir es irgendwann schaffen, wieder in einer Kooperation damit zu leben? Und das finde ich nicht akademisch, sondern das ist ganz real, zumindest für meine Kinder und für meine Enkelkinder ist das ganz real, wie sie da leben und darüber nachzudenken. Und nichts anderes tut dieses SPD-Papier. Die sagen nicht, man muss heute mit Russland reden, sondern das ist ja sehr, sehr vorsichtig. Wir müssen jetzt anfangen, darüber nachzudenken, welche kleinen Schritte man machen kann, damit irgendwann wieder vertrauensbildende Maßnahmen nötig möglich sind.
Nein, im Manifest waren Sie jetzt.
Ja,
genau. Eine Zusammenarbeit mit Russland.
Ja. Nicht jetzt, nicht aktuell. Da steht wörtlich drin, also, wenn die Waffen schweigen. Ja. Ja, aber die Perspektive auf 30, 40, 50 Jahre. Muss das wirklich genau. Da steht wörtlich drin, vertrauensbildende Maßnahmen sind jetzt noch gar nicht denkbar, sondern man muss aber jetzt erste Schritte machen, um sie überhaupt möglich zu machen. Und natürlich muss man darüber nachdenken, dass das im Moment nicht geht. Das weiß ein Mütze nicht von der SPD genauso wie ich. Aber trotzdem, das nicht zu tun, darüber nachzudenken, heißt, die Zukunft zu verschenken. Und das dürfen wir auch nicht tun.
Herr Espenlaub, bitte.
Mit Verlaub, ich brauche dieses Papier nicht. Das ist doch vollkommen klar, dass nicht in 50 Jahren sich die Geografie der Erde verändert hat und plötzlich dieses Land nicht mehr neben uns ist. Das ist doch offensichtlich, dass natürlich, wenn die Waffen eines Tages schweigen, man wieder aufeinander zugehen muss. Das ist doch, niemand bezweifelt das. Das ist doch so klar, wie irgendwas überhaupt klar sein kann. Und nach Also ich brauche keine politische Diskussion, die mir solche Binsenweisheiten vorlegt.
Das, also zufälligerweise 2 Wochen vor dem Parteitag, das kommt so.
Das ist jetzt SPD.
Und vor dem NATO-Gipfel, das, also sag mal, es ist nicht nur die 30, 40 Jahre.
Das ist SPD intern, das ist nicht mein Punkt, aber ja. Es ist deswegen noch so wichtig, weil es zum Beispiel die Frage der Stationierung der westamerikanischen Mittelstreckenraketen im nächsten Jahr. Ist es richtig oder falsch? Das kann ich für heute beantworten. Ich kann es für 10 Jahre, ich kann es für 50 Jahre beantworten. Und dafür finde ich so eine Frage wichtig.
Das ist nicht nur akademisch. Aber wir haben eine Verantwortung für heute. Und also ich finde, es ist eben nicht nur ein moralisches Thema, sondern es ist auch ein Thema unserer Verteidigung. Also dieses Argument, die Ukraine ist sozusagen unsere Front. Und wenn die fällt, dann wächst die Gefahr für uns. Das ist ja kein rein moralisches Argument. Das ist auch ein sicherheitstechnisches für uns.
Frank Sauer möchte gerne, ich habe danach noch mal eine Frage.
Die US-Langstreckenwaffen glaube ich eh nicht, dass die kommen. Also ich glaube, wenn Trump mit Europa fertig ist, würden wir uns wünschen, sowas würde sozusagen hier stationiert.
Würden Sie sich das auch wünschen, Herr Van Aken, dass die kommen?
Dass die nee, auf gar keinen Fall.
Sie wollen keine amerikanischen Mittelstrecken- und Langstreckenraketen?
Nee, ich finde das falsch. Das kann man natürlich machen. mit guten Gründen, weil Russland hat auch Mittelstreckenraketen, die relativ dicht an der Grenze zu
Kaliningrad
NATO sind.
Kaliningrad und so.
Und das kann man jetzt weitermachen. Dann sind wir genauso, wo wir in den 60er, 70er Jahren waren. Wir können immer weiter aufrüsten. Mhm. Oder wir fangen jetzt mal an, darüber nachzudenken, was ist eben in 5 und in 10 Jahren? Und wie wollen wir diese Rüstungsspirale durchbrechen? Ich finde, wir haben die eine Verantwortung jetzt für die Ukraine, da einen gerechten Frieden für die Ukraine. Das andere ist aber, wir haben auch eine Verantwortung, eine Sicherheitsordnung jetzt für Europa der nächsten Jahrzehnte zu denken.
Aber was ist das für eine Sicherheitsordnung, die nur einer einhält?
Nee, genau, das ist aber der entscheidende Punkt. Wenn wir die Rüstungsspirale weiterdrehen, dann dreht es auf russischer Seite auch weiter.
Diese Formulierung ist schon schwierig. Wir drehen gar nichts weiter. Die haben dort in Kaliningrad offenbar in ihren Silos Raketen oder nicht?
Aber
die uns jederzeit
da Raketen sind. Silos. Der Knackpunkt ist doch, die sind nuklear. Also die Iskander-Systeme in Kaliningrad sind nuklearfähige Waffensysteme, die in 5 Minuten in Berlin sind.
Ja? Also die Systeme in Büchel sind auch nuklear, das wissen Sie
ja
auch.
Ja, aber über die reden wir jetzt nicht. Jetzt haben wir über die Mittel...
Doch. Nein. Es gibt hier Nuklearraketen in Büchel, die sind auch in 5 Minuten da. Also insofern...
Nee, die brauchen viel länger, weil das Bomben sind, die man mit irgendeinem Flugzeug verfliegen muss. Aber das ist egal, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dieser Vergleich bei diesen Mittelstreckensystemen ist deswegen schief, weil das, was da geplant ist, was die USA 2026 angeblich hier hinstellen wollen, was ich, wie gesagt, glaube, gar nicht passieren wird, wegen Trump, sind konventionelle Waffensysteme. Das heißt, diese Behauptung, Russland hatte etwas und wir ziehen nach, ist schon falsch, weil Russland Nuklearwaffen sozusagen uns an die Schläfe hält und wir da jetzt über konventionelle
Systeme
reden.
Aber man kann die auch nuklear bestücken oder nicht, die amerikanischen Systeme?
Nein, das ist so ein Mythos, der hier rumgeistert.
Das mehrfach gelesen, deswegen frage ich.
Nein, also das ist eine absurde Vorstellung, dass man so einen Tomahawk-Marschflugkörper, der natürlich mal als nukleare Variante existiert hat in der Vergangenheit, bis zu diesem Punkt, das ist ungefähr 14 Jahre her, als die Amerikaner den letzten nuklearen Marschflugkörper sozusagen in den Ruhestand geschickt haben, dass man den so über Nacht umrüsten könnte. Da gibt es Leute, die laufen durchs Land und jagen da den Menschen Angst ein. Also da kann ich im Grunde beruhigend und sagen, die Entwicklung einer Nuklearwaffe samt Trägersystem bei den Amerikanern dauert irgendwie 20 Jahre. Ja? Also die Vorstellung, dass man das einfach so machen könnte, konventioneller Sprengsatz rein, raus, Nuklearwaffe rein, ist absurd. Das sind konventionelle Waffen und die haben da einen bestimmten Zweck, der gar nichts unbedingt mit den nuklearen Dispositiv Russlands zu tun hat. Aber mein wesentlicher Punkt ist nochmal ein anderer Einsatz. Die Ableitung aus dem SPD-Papier ist falsch. Natürlich wollen wir alle Frieden. Natürlich will ich eigentlich das zurück, was wir mal hatten. Rüstungskontrolle mit Russland, ja, im Nuklearbereich, im konventionellen Bereich. Aber die Ableitung dieses Papiers ist doch zu sagen, wir geben jetzt bitte nicht so viel Geld für Verteidigung aus und so weiter und so fort. Und da versteht doch die SPD ihre eigene Geschichte nicht, weil immer wenn das geklappt hat mit Russland, hat ein Willy Brandt zum Beispiel aus einer Position der Stärke heraus das gemacht. 3,5% BIP für Verteidigung ausgegeben und in den 80ern hatte die Bundeswehr 500.000 Mann. Und von diesen Sachen sind wir doch weit entfernt. Also ich glaube, an den Punkt müssen wir erstmal wieder kommen. Und dann können wir sozusagen auf das Gegenüber zugehen, weil vorher nimmt uns Putin überhaupt nicht für voll.
Da stehen Sie, an einem Punkt sind Sie völlig falsch. Weil das, was da jetzt an 200 Milliarden für die Bundeswehr diskutiert wird, da geht es eben nicht nur um Verteidigung. Sondern in der Debatte, wenn man nachhakt, wofür genau, dann kommt immer, auch für die Auslandseinsätze, auch für weltweite Einsatzbarkeit. Deswegen gibt es ja Waffensysteme bei der Bundeswehr, die überhaupt nicht für die Verteidigung gegen Russland geeignet sind, sondern die für die weltweite Einsatzbarkeit sind. Und immer wenn ich sage, aber wenn es nur um die Bedrohung Russland geht, nur in Anführungsstrichen, wenn es um die Verteidigung der EU und der deutschen Grenzen geht, dann reicht das Geld, was da ist und alles, was da jetzt zusätzlich kommt, soll diese 3,5...
Also beim besten Willen.
Ich möchte das endlich mal sehen. Das wird immer behauptet und immer, wenn ich nachfrage, kommt, aber wir brauchen auch diese Fregatten, die 365 Tage keinen Heimathafen anlaufen müssen, weil wir überall in der Welt Krieg führen müssen. Sage ich, ja, okay, Sie wollen weltweite Einsatzbarkeit, ich möchte EU- und Landesverteidigung. Nee. Und in dem Moment, wo die Bundesregierung, wo die SPD, die CDU, wo Sie sich darauf einigen, wir machen nur noch EU- und Landesverteidigung, dann fange ich mal an, über Geld zu reden. Und dann reichen die 430 Milliarden, die die europäischen NATO-Staaten ausgeben fürs Militär. Die reichen denn? Sie müssen mir echt endlich mal vorrechnen. Ich sitze seit 2 Jahren in diesen Debatten. Niemand konnte mir jemals sagen, wofür soll es plötzlich 4-mal so viel Geld für die Bundeswehr brauchen, für eine reine Verteidigung gegen Russland. Und gleichzeitig gibt man aber Milliarden für Fregatten aus, die mit Russland gar nichts zu tun haben.
Ich halte das für einen Denkfehler. Wir erinnern uns vor kurzem, als dieser Signal-Chat geleakt wurde, damals vom amerikanischen Sicherheitsberater, die haben aus Versehen diesen Journalisten hinzugefügt. Und Sie haben bestimmt alle die Screenshots gesehen. Es ging um diesen Einsatz vor Jemen. Und die erste Reaktion von J.D. Vance, von dem amerikanischen Vizepräsidenten, war zu sagen, ich will eigentlich nicht Europa schon wieder aus der Klemme helfen. Richtig. Das sind Freeloader, das sind Trittbrettfahrer. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wir müssen uns klar machen, das geht sehr, sehr tief in dieser aktuellen amerikanischen Regierung. Nicht mehr einzusehen, dass man die Weltordnung, so wie wir sie jetzt kannten, die letzten 30 Jahre, weiterhin aufrechterhält. Und dann ist die Frage, was machen wir in dieser Situation? Denken wir weiterhin, dass die Ukraine und Russland ein einziges Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen und der Rest läuft einfach so wie bisher? Oder verstehen wir, dass sich das nicht voneinander trennen lässt? Und ich glaube, Zweiteres müssen wir verstehen.
Das sehe ich auch so, aber deswegen habe ich ausdrücklich gesagt, die europäischen NATO-Staaten. Die USA zähle ich schon seit 2 Jahren nicht mehr mit.
Aber genau, gerade haben Sie gesagt, Fregatten zum Beispiel brauchen Sie nicht. Wir haben gerade gesehen, dass unsere eigenen Bundeswehrschiffe nicht mehr an Jemen vorbeifahren, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht wissen, wie sie sich gegen die Houthi-Rebellen dort irgendwie schützen können. Das ist eine Situation, die konnten wir uns eine Weile lang erlauben, weil wir einen anderen Staat hatten, der für uns dann da vorbeigefahren ist und im Zweifelsfall dann eben den Welthandel irgendwie am Laufen gehalten hat. Dieser Staat, der ist jetzt ein bisschen anders geworden. Und das bedeutet, dass wir möglicherweise eben doch Fregatten brauchen. Und
alles, genau, was noch fragen, dieses Entschuldigung, Herr Sauer, Sie wollten?
Ja, was zu viel Geld kostet, wundert Sie. Ich kann Ihnen das ohne Probleme sagen. Also
können wir das einmal abräumen? Wir haben beim letzten Mal das schon diskutiert.
Thema, genau. Easy.
Also da haben wir Herr Van Aken schon versucht vorzurechnen, irgendwie, dass das mit Russland und so weiter. Das ist ja ein sehr bekanntes linkes Argument. Ne? Das Argument ist, wir geben ja ohnehin viel, viel mehr Geld für Rüstung aus jetzt schon als Russland. Stellt sich raus, wenn man genauer hinguckt, ist es nicht so. Ist es zutreffend, dass Russland im Moment mehr Munition produziert als die gesamte NATO?
Das ist mit ziemlicher Sicherheit so, ja. Das war bei der Artilleriemunition so schon die ganze Zeit.
Mal die Dimension klar.
Und es werden Zahlen rumgereicht, insbesondere beim Bereich Marschflugkörper und ballistische Raketen, wo einem Angst und Bange wird. Also wenn die mal angeflogen kämen, wir hätten nichts, um die abzuschießen. Und damit sind wir an dem Punkt, warum ist das so teuer alles? Verteidigung von Europa. Nicht mit Fregatten über die Weltmeere fahren jetzt erstmal. Weil all die Dinge, die strategische Schlüsselfähigkeiten sind, die man braucht, um sich zu verteidigen, man spricht auch von Strategic Enabler, von den Amerikanern in der NATO gemacht wurden. Und wir uns voll und ganz auf die Amerikaner verlassen haben. Und wenn wir das nicht mehr können, was wir, glaube ich, alle befürchten, denken, dann heißt es, dass wir die selber aufbauen müssen. Das heißt, wir brauchen solche Dinge wie Luftverteidigungssysteme, hat, glaube ich, niemand was dagegen. Wir brauchen strategische Verlegefähigkeit. Wir brauchen Aufklärungsfähigkeiten, angefangen von Satelliten im Weltall bis Drohnen, die ein paar Meter sozusagen Höhe übers Gefechtsfeld fliegen. Wir brauchen Auftankfähigkeiten in der Luft. Und wir brauchen auch solche Dinge wie diese besagten US-Waffensysteme, die Deep Precision Strike machen, also sozusagen präzise Schläge bis sozusagen weit in die strategische Tiefe des Gegners hinein. Und es stellt sich raus, diese Dinge haben wir alle nicht, weil wir uns 30 Jahre lang zurückgelehnt haben und die Amerikaner die gestellt haben. Und jetzt müssen wir das alles aufholen und das ist halt verdammt teuer. Und das brauchen wir, um Krieg zu verhindern und Russland abzuschrecken. Es will ja niemand Krieg, außer Putin. So würde ich da drauf gucken.
Ich würde gerne Ihnen noch in einer Hinsicht zustimmen. Und zwar, dass ich ja absolut auch der Meinung bin, dass es gut ist, langfristig zu denken. 15, noch ein längerer Zeithorizont. Absolut. Das ist, glaube ich, auch was wir in Europa, in Deutschland eine Weile lang verlernt haben. Wir haben auch das ausgelagert an die Amerikaner, die sich langfristige geopolitische Überlegungen gemacht haben. Das müssen wir auch erst wieder lernen, das Vokabular dafür finden. Aber es erlöst uns halt nicht von der Dringlichkeit des Moments. Wenn ich nach Hause komme und ich sehe, in meinem Wohnzimmer steht jemand mit einem Baseballschläger und zertrümmert mein Mobiliar, dann ist nicht meine erste Reaktion, ein Manifest darüber zu schreiben, was für einen Mahagoni-Schreibtisch ich mir in 10 Jahren mal zulegen möchte, wenn ich irgendwie das Geld dafür habe. So, das für mich wirkt dieses Manifest so, wie wenn ich eben versuche, die Augen zuzumachen vor dem aktuellen Moment und dann sozusagen irgendein rhetorisches Instrument nutze, zu sagen, wir müssen alle langfristig denken.
Die Rhetorik.
So. Ich finde, es ist wichtig, langfristig zu denken und ich bin da total bei Ihnen, aber meine Freunde in der Ukraine, die sagen halt, jetzt gerade passieren hier auch Dinge wo es vielleicht sinnvoll wäre, eine Antwort darauf zu haben.
Ist nicht das Problem an dem Manifest, dass es rückwärtsgewandt ist und überhaupt nicht in die Zukunft, sondern dass es einfach immer noch mal diese alte Formel vom Wandel durch Annäherung und Frieden durch Verflechtung und die ganzen
es
Sachen,
ist der Sound derer, die im Hofgarten die
ganz
protestiert
genau,
haben.
Ganz genau, und die sozusagen auch die eigenen politischen Biografien jetzt noch mal legitimieren müssen und so. Und das ist einfach die Wiederkehr einer Formel, die eigentlich, mit der wir komplett gescheitert sind.
Nee, das würde ich überhaupt nicht sagen. Wieso sind wir damit komplett gescheitert? Also Willy Brandt hatten wir gerade. Willy Brandt hat es damals auch geschafft, sozusagen.
Mit 3,5%
ja, aber bei einem bis an die Zähne bewaffneten Sowjetunion und Warschauer Block. Und da gab es tatsächlich kooperative Sicherheit, gemeinsame Sicherheit.
Ja, kennen Sie die Geschichte? Unter der Voraussetzung, dass man eine starke Bundeswehr hatte und später
und
der NATO-Nachrüstungsbeschluss hatte.
Und einen verbündeten Amerika.
Ich
erzähle jetzt mal eine Geschichte, die Egon Bahr mir erzählt hat. Gott sei seiner Seele gnädig. Der hat mir erzählt, 1973, die Bundeswehr auf 500.000 Mann musste aufwachsen. Sowjetunion fühlte sich bedrängt. Und da war die Frage, wie kriegt man das hin? Die wollten die 500.000 Mann der Bundeswehr. Russland fühlte sich in der Sicherheit beeinträchtigt. Was kann man tun? Dann haben sie ganz einfache Dinge getan, die verhindert haben, dass die Bundeswehr überhaupt noch angriffsfähig wäre. Zum Beispiel die Brückenlegekompanien abgeschafft. Damit war Gromyko, der sowjetische Außenminister, einverstanden, hat gesagt, wenn ihr einfache kleine Schritte bei euch macht, die verhindern, dass ihr angreifen könnt, denken, das machen, dann fühlen wir uns sicher. Dieses gegenseitige Sicherheitsverständnis ernst zu nehmen, wenn eine Seite sagt, ich fühle mich in meiner Sicherheit bedroht, das ernst zu nehmen, das hat funktioniert. Und jetzt so zu tun, als ob wir damals im Bonner Hofgarten falsch gelegen haben, das ist nicht richtig. Wir haben richtig gelegen, wir haben damals richtige Lösungen gefunden und wir haben da 30 Jahre eine Friedensdividende gehabt.
Aber da sind wir jetzt ganz kurz, ich unterstelle Ihnen das nicht, aber vor Dmitri Peskov. Der arme Putin, der von der bösen NATO bedroht wird.
Nee,
da sind wir ganz kurz davor.
Nein, gar nicht.
Das ist übrigens auch in diesem Manifest. Ja. Da steht so ein Satz drin, ich muss den jetzt aus dem Kopf zitieren, so ein merkwürdiger, irrlichternder Satz, mit dem Motto, es ist Zeit, mit einseitigen Schuldzuweisungen aufzuräumen, sinngemäß.
Ja, nicht meine Sprache. Also dieser Krieg,
wie sehen Sie
Russland,
das?
Ja, diesen Krieg hat Russland vom Zaun gebrochen. Der wäre sofort zu Ende, wenn Russland jetzt seine Truppen zurückzieht. Die einzige Verantwortung für den Krieg in der Ukraine liegt bei Russland, da sind wir uns doch hier alle einig. Also jetzt zu tun...
in diesem Manifest ist man sich da offenbar nicht einig. Das singt genau dieses Lied.
Können Sie da reinlesen?
Der arme Putin, der von der bösen NATO in die Enge gedrängt
wird. Ich wehre mich nur dagegen, jetzt so zu tun, dass dieser Pazifismus, der bei ganz vielen Menschen in Deutschland ganz tief drin sitzt, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, den zu diffamieren, als hat ja alles nicht funktioniert. Doch, es hat wunderbar funktioniert,
der Pazifismus. Weil die Amerikaner uns verteidigt haben.
Nee.
Das ist mal ein nach dem anderen. Herr Espenlaub,
es hat funktioniert für einen gewissen historischen Abschnitt, der hinter uns liegt. Und ich merke, dass das mich so ein bisschen frustriert, auch wenn wir jetzt zum Beispiel wieder über dieses Manifest reden. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, über dieses Manifest zu reden.
Ich könnte jetzt
und
auch Wehrpflicht sagen.
Es ist immer
sagen.
Auch frustrierend in diesen Debatten, dass dann sehr oft eben dann rekurriert wird, ja, irgendwie dieser Politiker aus dieser Ära, 80er Jahre, 70er, 50er, was auch immer, der hat damals das so und so gemacht und das war alles ganz toll. Und da können wir uns ja mal eine Scheibe abschneiden. Und das mag alles so sein und das ist ehrenwert und für diese Phase hat das gestimmt, aber wir leben in der Geschichte in einer neuen Phase. Wir sind nicht, es fühlt sich immer so an, als ob die Geschichte vorbei wäre, aber sie ist nicht vorbei und gerade ist sie absolut nicht vorbei. Also gerade sind wir mitten im Übergang und da müssen wir jetzt Antworten geben, die nicht wir wieder aus unserer kompliziert entwickelten deutschen Seele, die wir irgendwie 70 Jahre aufgebaut haben, finden können, sondern die reicht nicht. So, das
was ist das, was ich vorhin meinte, ist, brauchen wir nicht sozusagen schon mal in der, vielleicht auch in der moralischen Bewertung, Eindeutigkeit. Deswegen gibt es dieses Störgefühl bei mir, wenn ich so einen Satz lese, es ist Zeit, mit einseitigen Schuldzuweisungen aufzuhören und so weiter. Wenn wir nicht mal da an dem Punkt Klarheit darüber haben, Sie haben diese Klarheit und das finde ich gut, aber die Klarheit haben, wie die Dinge eigentlich wirklich sind, dann wird es schwierig.
Naja, ich meine, Sie haben es geschafft, auf Ihrem Parteitag einen Beschluss zu fassen, der Leitantrag, ohne Wenn und Aber, Schluss mit Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit. Da wird der Überfall der Ukraine nicht einmal erwähnt.
Ach, Frau Lau, hören Sie doch auf. Also wie oft habe ich in den letzten halben Jahren, ich habe mindestens 75.000 Mal klar den Schuldigen benannt. Da gibt es überhaupt kein Vertun bei der Linken. Und jetzt fehlt Ihnen ein Satz im Leitantrag. Das geht jetzt echt zu weit.
Naja, also, ich war nicht die Einzige, der also, gefehlt hat. Das hat ja auf dem Parteitag, haben das auch Leute moniert. Ja. Das ist die Beschlusslage Ihrer Partei.
Nein. Also gucken Sie in die Beschlusslage, die ist viel breiter. Wir hatten vor einem halben Jahr einen Parteitag in Halle. Da gab es eine völlig klare Äußerung dazu. Also da jetzt so zu tun, als ob die Linke da nicht klar wäre, das ist einfach falsch.
Ich bin Herr
Wir wissen, wer schuld ist. Wir wissen, wer die Verantwortung hat.
Steht aber alles nicht
ich habe auch eine Verantwortung dafür, einen Schritt weiter zu denken und zu gucken, wie kriegen wir in den nächsten Jahrzehnten die Kuh vom Eis? Weil ich will nicht 50 Jahre im Krieg leben. Ich will nicht 50 Jahre in der Konfrontation leben. Und wir haben auch eine Verantwortung dafür, jetzt die Weichen richtig zu stellen. Und die Weichen müssen gestellt werden. Da kann man nicht sagen, wir müssen erstmal das eine lösen. Wir müssen jetzt auch Weichen stellen, damit wir in 50 Jahren aber in die richtige Richtung
fahren. Darf ich noch mal fragen, Frau Lau ist jemand, der sich sehr akribisch mit Dingen beschäftigt. Ihr fällt sowas sofort auf. Warum steht es nicht drin?
Wissen Sie, der Leitantrag fing an mit 2 Seiten. Dann war er am Ende 4 Seiten gehabt, 5 Seiten, weil dieses und jenes muss
aber
noch rein.
Aber dieses gibt es ja keine Einigkeit.
Da gibt es eine totale Einigkeit. Und dann bin ich an manchen Punkten rein und habe gesagt, Leute, das haben wir vor 4 Monaten auf dem Parteitag in Halle beschlossen. Das müssen wir nicht nochmal beschließen. Manchmal bin ich damit
das
erfolgreich.
Das müssen wir nicht nochmal beschließen. Aber
manchmal bin ich damit nicht erfolgreich.
Dass wir die Ukraine nicht weiter unterstützen sollen mit Waffen, die Mühe machen wir uns schon, dass wir das wieder reinschreiben.
Manchmal bin ich erfolgreich, manchmal bin ich nicht erfolgreich damit, dass ich sage, das haben
wir. Aber das sagt doch irgendwie was.
Nein, das sagt überhaupt Frau Lau. Das wissen Sie auch. Sie kennen die Linke, Sie kennen die neue Linke, Sie wissen, wie die Stimmung auf den beiden Parteitagen war. Das kennen Sie alles.
Ja.
Und jetzt so
Bombe,
zu tun.
Hätte ich fast gesagt, aber jetzt Bombe, passt heute nicht.
Ja. Jetzt so zu tun, als ob die Linke da nicht klar wird, ist nicht richtig. Das wissen
doch, natürlich ist die Linke da nicht klar. Also wenn in so einem Text steht, keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine, dann würde ich sagen, also mir reicht das als Klarheit.
Ja, aber die Klarheit heißt auch, und das sage ich auch immer wieder, mein Ausgangspunkt sind die Menschen in der Ukraine. Und ich tue alles und sage alles, was ich hier tue, aus der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Deswegen war ich auch im November da, habe mit den Menschen geredet. Die einzige Frage, die ich anders stelle, ist nicht, wie kann ich die Ukraine militärisch unterstützen, sondern ich frage, wie könnte eine Bundesregierung die Ukraine am besten unterstützen? Da komme ich zu anderen Schlussfolgerungen als zu militärischen Fragen. Da sind wir uneins. Aber der Ausgangspunkt Solidarität mit den Menschen der Ukraine, der ist völlig klar und der ist für alle klar.
Noch mal, damit ich das einmal klar habe für mich, Herr von Hacken, Sie würden in der Regierungsverantwortung keine einzige Waffe mehr an die Ukraine liefern?
Ich würde vor allen Dingen erstmal anfangen, andere Dinge anzufangen. Ich finde das
nochmal,
so schwierig.
Steht ja da drin. Ja. Würden Sie?
Ich bin gegen die Waffenlieferung.
Sie würden keine weitere Waffe mehr in die Ukraine liefern?
Würde ich nicht machen, ne? Weil wenn ich in der Regierungsverantwortung wäre und auch sagen könnte, okay, ich könnte jetzt ganz anders zum Beispiel die Kriegskasse des Kreml leeren. Wir haben ja gerade gehört, wie teuer das alles ist für den Kreml, wie viel die den Soldaten bezahlen müssen, die sie jeden Monat neu rekrutieren. Diese Kriegskasse zu leeren, ginge zum Beispiel über die Schattentanker.
Um mal in seinem Bild zu bleiben. Ich habe in Butscha mit einem jungen Mann gesprochen, der war 16 oder 17. Und der hat mir von dieser Verzweiflung erzählt. Und es ist natürlich anekdotisch, ich gebe das alles gerne zu. Aber es gibt so viele Geschichten, die anekdotisch sind. Und sie erzählen trotzdem so vieles über das, was da passiert. Der hat mir über die Verzweiflung erzählt, die ganze Familie erfasste. Die wohnen am Waldesrand. In einem kleinen Haus, verdeckt von ein paar Bäumen. Und plötzlich kommen diese Panzer und plötzlich liegen diese ganzen Toten in der Straße. Und die ziehen sich zurück in dieses Haus. Und er hat mir erzählt, wie verzweifelt sie waren und haben nach Küchenmessern gesucht und haben sich vorgenommen und sich selber eingeredet, autosuggestiv und gesagt, wenn der reinkommt mit seiner Kalaschnikow, dann gehen wir mit diesem Küchenmesser auf ihn los. Und ich dachte, wow, das ist ziemlich hart, mit einem Küchenmesser vor einem russischen Panzer zu stehen. Das ist das Ding. Das ist genau das Bild. Und das ist eigentlich, und ich will jetzt nicht so moralisch klingen, aber das ist eigentlich die Situation, die Sie herbeiführen damit.
Nee, eben nicht. Weil das, was Sie machen, ist, Sie denken nur militärisch. Da kommt ein Panzer, ich habe nur eine militärische Antwort. Ich sage,
da
seit 3,5 Jahren...
Da steht jemand mit der Kalaschnikow in der Hand, der will dich umbringen.
Aber ich sage,
und ich gebe dir möglicherweise, auch wenn ich grundsätzlich völlig bei Ihnen bin, ich habe selber gedient. Hm. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, würde ich eine Waffe in die Hand nehmen und auf einen Menschen schießen? Meine Antwort war immer nein.
Aber das
würde
ist
es niemals
überhaupt
tun.
Nicht die Frage.
Aber in der Situation habe ich das erste Mal verstanden, dass man solche Dinge möglicherweise auch anders sehen kann und auch anders sehen muss. Und daraus entwickelt sich, ehrlich gesagt, für mich auch eine moralische Verpflichtung.
Ja, aber die moralische Verpflichtung ist, die Menschen zu unterstützen. Ja, was wäre, wenn?
Ich habe mit dem ein sehr langes, intensives und vielleicht auch sensibles Gespräch geführt. Das hat dem aber nicht geholfen, verstehen Sie?
Natürlich nicht. Ich war auch in Butscha. Ja. Ich habe auch mit denen geredet. Aber was wäre, wenn am 25. Februar 2022 die Europäische Union über Nacht alle Ölimporte gestoppt hätte? Was glauben Sie, wie die Verhandlungen in Istanbul im April 2022 zwischen Ukraine und dem Kreml gelaufen wären? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da eine Friedenslösung gefunden hätten, wenn dem Kreml die gesamte Kriegskasse geplündert worden wäre, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit
ist hoch. Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Das passiert nicht, Herr Lanz. Das höre ich jetzt zum hundertsten Mal in dieser Debatte. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ich frage es,
aber
ich will es nur verstehen. Ich hab in dem Zusammenhang noch eine andere Frage. Sie haben irgendwo sinngemäß gesagt, die Kriegsführung der letzten 3 Jahre beweist mir, dass Putin absolut nicht die Absicht hat, die EU oder die NATO anzugreifen.
Nee, ich drücke es anders aus. In den letzten 3,5 Jahren hat der Kreml alles getan, um bloß nicht in eine direkte militärische Konfrontation mit NATO-Soldaten zu geraten. So, daraus schließe ich, dass der Schritt, die NATO direkt anzugreifen, nicht sehr nahe liegt. Weil die Gelegenheiten gab es ja. So.
Also ist die Aufrüstung ja doch für was gut.
Nee, ich glaube, das ist der aktuelle Stand.
Ja, der aktuelle Stand. Warum hat er kein NATO-Land angegriffen? Weil es den
Weil er Respekt hat, offensichtlich.
Weil wir jetzt schon dieses Ungleichgewicht haben. Die europäischen NATO-Staaten geben 430 Milliarden aus für die Rüstung, Russland 300 Milliarden, Kaufkraft bereinigt. Und ich glaube, vor dem Respekt...
Hat Herr Sauer gerade erklärt.
Ja, wir können auch gleich noch wieder drüber diskutieren. Haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber...
Ja, genau das ist das Ding. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ja. So, wie oft saßen wir, also das kollektive Wir in dieser Konstellation oder wie auch immer, in irgendeinem Studio, das so aussah wie das hier, und haben genau dieses Gespräch geführt. Und es ist ein bisschen absurd, dass wir das jetzt nach drei Jahren...
Mich überzeugen nach wie vor 430 Millionen.
Immer und immer wieder tun. Es ist für mich, muss ich auch ehrlich sagen, ein bisschen egal, welcher Satz jetzt in irgendeinem Parteiprogramm von irgendeiner Partei steht oder wenn irgendjemand schon wieder irgendein Manifest raushaut. Wenn wir weiter so machen, dass wir in einem Talkshow sitzen und immer wieder dieses selbe Gespräch führen, das können wir gerne noch machen, die nächsten 5 Jahre und die nächsten 10 Jahre. Und dann wird das aber auch nichts mit langfristig denken, dann wird das auch nichts mit irgendeiner friedlichen Welt, dann wird das auch nichts mehr mit Europa und dann wird das möglicherweise auch nichts mehr mit einer Bundesrepublik Deutschland. Wir können natürlich immer weiter reden, aber wir sollten so ein bisschen vorankommen in den Gesprächen, die wir führen. Und dieses Gespräch, ich habe das schon sehr, sehr, sehr oft gehört.
Finde ich jetzt ein bisschen hart, aber weil wir das ja hier auch gar nicht entscheiden. Und ich finde, das Argument zu ventilieren und vorzutragen und auch nach 3 Jahren. Ich habe ein Unbehagen, wenn dort in der Mitte Europas in dieser Konzentration Waffen da sind. Ich finde, das kann man schon vortragen.
Ja, natürlich.
Und das ist auch, sollte vielleicht ist auch wert, immer wieder neu verhandelt zu werden. Nochmal, wir sind leider nicht in der Lage, das entscheiden zu können. Aber über das Argument nachzudenken und im Zweifel eine auch immer kritischer werdende Öffentlichkeit gegenüber Waffenlieferungen, das ist ja das, wofür das im Grunde auch steht, was Herr van Aken vorträgt, auch im Zweifel zu überzeugen mit guten Argumenten. Ich finde, die Mühe müssen wir uns schon immer machen und nicht einfach nur ansagen.
Ich will auch
nur
eins sagen.
Habe ich Sie jetzt gerade falsch verstanden? Tue ich Ihnen gerade Unrecht?
Ich bin überhaupt nicht dagegen, also... Es gibt ja, also die Alternative, dass wir nur uns anschweigen, bringt ja auch nichts.
Das ist in der Sendung eher schwierig.
Was ich möchte, aber die Frage ist doch so ein bisschen, kommen wir voran in den Diskussionen, die wir führen?
Ich will mal einen Punkt machen. Ich bin ja gar kein Radikalpazifist. Also so Mahatma Gandhi und überhaupt nie mit der Waffe. Ich finde das ehrenwert. Ich finde das auch eine Position, die man haben kann. Ich habe die gar nicht. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen geht es gar nicht ohne Waffengewalt. Also Nazi-Deutschland hätten die Alliierten ohne Waffengewalt nicht weggemacht. So. Das heißt, meine Frage ist in jedem Konflikt, und ich habe das ganz hart gelernt 2014, als es um die Waffenlieferung an die Kurden und Kurdinnen ging. So, ne? Meine Frage ist nicht, bin ich für oder gegen Waffenlieferungen? Meine Frage ist, was kann eine Bundesregierung am besten tun, um die dort Angegriffenen zu unterstützen? Und solange ich Optionen sehe, die nicht militärisch sind, die genauso oder noch schneller wirken und noch effektiver wirken, sage ich, nee, dann sind Waffenlieferungen falsch. Wenn es andere zivile Optionen gibt, dann muss man die zuerst versuchen. Das ist mein einziger Ausgangspunkt. Und deswegen sage ich immer, 25. Februar 2022, Ölembargo, hätte mit Sicherheit die gesamte Rechnung komplett verändert. Das hätte viel Geld gekostet. Aber es kostet die Aufrüstung auch.
Und wäre nicht aber in dieser Situation das Sinnvollste, dann alle Optionen zu nehmen? Also wirklich überhaupt keine Abwägung zu machen, was jetzt mehr, weniger hier, sondern wirklich
das eine tun, das eine, das andere zu lassen.
Als auch das andere.
Da waren wir gerade schon.
Genau. Und das Problem ist, dass das nicht passiert. Das höre ich immer. Aber ganz real, dieser Fokus auf Waffen, dieser unendliche Streit, Leopard, ja, nein, Taurus, ja, nein. Wie oft habe ich Taurus gehört in den letzten 3 Jahren? Ich möchte das nie wieder hören. Wenn ich für jedes Mal Taurus einmal Schattentanker gehört hätte oder einmal Diplomatie, dann wären wir schon ganz, ganz viel weiter. Die Realität ist, dass dieser Fokus auf Militärische das andere beiseite drückt. Aber das war bei den Kurdistan so, das ist jetzt genauso.
Aber Frank Sauer noch mal. Putin ist es doch ganz offensichtlich herzlich egal, wie es um seine Wirtschaft steht. Also der scheint ja irgendwie andere Prioritäten zu haben. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Ich glaube, diese Idee, jetzt den Ölpreis zu drücken, ist eine sehr, sehr gute Idee.
Von 60 auf 45 Dollar, ne?
Oder sogar 35.
Das mal sehen, wie weit man das kommt. Machen? Würde das gehen?
Ich weiß nicht, ob Trump kommende Woche oder jetzt bei G7 dazu bereit ist oder auf dem NATO-Gipfel. Mal schauen, ob man den dazu kriegt. Aber das wäre schon, glaube ich, das würde schon was ausmachen. Nur entscheidet es natürlich den Krieg nicht, weil eben Putin seine Wirtschaft egal ist. Wie gut es Russland geht, ist dem...
Das ist eine Kriegswirtschaft mittlerweile. Ne? Ich höre immer von Ökonomen, die sagen, die brauchen mittlerweile diesen Krieg. Ohne diesen Krieg funktioniert das ganze Land letztlich nicht mehr. Herr Sauer, letztes Argument und dann gehen wir einmal nach Amerika, weil es spannend ist, was dort passiert.
Ich will was Persönliches sagen und vor allen Dingen diesem Eindruck entgegenwirken, dass wir immer wieder seit 3 Jahren dieselben Argumente austauschen. Ich denke, das kann man vielleicht irgendwie so bekommen, diesen Eindruck, aber ich glaube, dass es falsch ist. Ich meine, wir haben festgestellt, zum einen, wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen Frieden. Ich persönlich komme aus dieser Ecke. Ich will auch, dass wir wieder Rüstungskontrolle machen. Das ist eine relativ technische Veranstaltung, weiß ich. Das sagt vielleicht den meisten Leuten nichts. Aber das ist gut für unsere Sicherheit. Da sind wir uns schon mal einig. Und ich glaube, der einzige Punkt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und da ist eben meine Warnung, nicht zu hoffen, dass wir die Geschichte einfach so wiederholen können, weil eben, und das ist, glaube ich, das, was ganz vielen nicht klar wird, dass Russland Putins nicht die Sowjetunion der späten 70er und 80er Jahre ist. Richtig. Die Sowjetunion war ein saturierter Status Quo-Akteur, der dann am Ende an seinen inneren Widersprüchen zerbrochen ist. Putins Russland ist ein imperiales Projekt. Und das ist das Erste, was man verstehen muss. Und dann bin ich automatisch an einem Punkt, wo ich nicht mehr sagen kann, jetzt machen wir all die Sachen, die damals schon funktioniert haben, weil wir es mit jemand anderem zu tun haben. Das ist das eine. Und das andere ist, wir hatten damals die USA. Und die haben sich, auf so wie es aussieht, mit Trump auf seine Seite geschlagen. Und das ist doch das, was sozusagen uns Sorgen machen muss. Und da müssen wir uns Dinge überlegen. Und da ist es ein Teil der Antwort, auch zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt um uns selber kümmern, müssen uns sicherheitspolitisch auf eigene Beine stellen und müssen auch tatsächlich abschreckungsfähig sein. Wir müssen ein Igel werden. Ja? EU-freundlich, aber im Notfall stachelig.
Herr Espenlaub, Amerika ist gerade als Stichwort gefallen. Ich nehme Ihren Auftrag ernst, in der Diskussion weiterzukommen. Wir reden über ein Projekt, das Sie angestoßen haben. Ein 6-teiliger Podcast für die Kollegen vom Deutschlandfunk, habe das eben schon gesagt. Wer ist dieser Mann? Peter Thiel? Aber was hat Sie sozusagen dazu veranlasst, sich so intensiv mit diesem Mann zu beschäftigen?
Peter Thiel ist jemand, der genau das macht, über die Welt nachzudenken, wie sie in 10 Jahren aussieht oder noch länger. Und der tatsächlich auch auf eine Art und Weise darüber nachdenkt, die wir eigentlich nicht gewohnt sind, nämlich mit der Möglichkeit, dass diese Welt nicht nur komplett anders aussehen könnte, sondern man an dieser anderen neuen Welt auch mitarbeiten kann. Er ist sehr reich, Unternehmer aus dem Silicon Valley, hat PayPal gegründet. Zusammen mit Elon Musk.
Und David.
Unter anderem und David Sachs, der jetzt auch eine wichtige Rolle spielt in der aktuellen US-Regierung. Und hat sich darüber eben auch genau ein Netzwerk aufgebaut im Silicon Valley, hat früh in Facebook investiert, hat sehr, sehr viele Dinge auch so ein bisschen früh gesehen, die dann auch profitabel geworden sind und hat auch eine politische Veränderung gesehen in den USA, als die noch fast niemand gesehen hat, nämlich die, die wir gerade erleben. Er hat Donald Trump unterstützt, ganz früh 2016 schon, als es auch noch überhaupt nicht en vogue war im Silicon Valley.
Deswegen sagte ich das vorhin, ne? Ohne ihn wäre Trump möglicherweise nicht Präsident. Was hat der in Trump, der hat ihn ja sehr früh mit $1 Million, wenn ich das richtig im Kopf habe, unterstützt. Zu einer Zeit, als Trump ein Outlaw war, als ihn keiner ernst genommen hat, als die Leute sagen, um Gottes Willen, der doch nicht, der mit der Attitüde sozusagen eines Gebrauchtuhrenhändlers aus Manhattan um die Ecke kommt. Ja, das war damals so ein gängiger Spruch in Amerika. Er hat ihn unterstützt. Warum?
Weil er gesehen hat, dass das das beste Ticket ist, um den Status quo zu disrupten, wie man im Silicon Valley sagt.
Disruption.
Also Disruption, Dinge radikal neu denken, radikal anders denken. In der Geschäftswelt ist das ja oft das, womit man dann am Ende den ganz großen Wurf macht, eben zum Beispiel mit PayPal oder mit Facebook oder mit Palantir, was er auch gegründet hat. Und in der Politik ist das eben der unwahrscheinliche Kandidat, also der Donald Trump oder der Donald Trump mit J.D. Vance. Und daran zu arbeiten, das macht Peter Thiel schon relativ lange, und so ein bisschen die Früchte, die sehen wir jetzt. Wir sehen vor unseren Augen, wie sich die USA verändern. Wir sehen, wie J.D. Vance nach Europa kommt und eine Rede hält, mehrere Reden, wo er uns ganz klar sagt, Leute, so wie ihr das gewohnt seid, that ain't happening anymore. Das verändert sich gerade.
Der hat da geredet, das war ja sozusagen das irritierende Moment an der Geschichte, über etwas, was eigentlich keiner erwartet hat. Man dachte, der redet jetzt über die Ukraine und über Russland und die Sicherheit und Verteidigung und stellt sich da in München hin und redet plötzlich über Meinungsfreiheit. Ich fand es so interessant, dass Sie sagen, das macht aus der Sicht von Peter Thiel, macht das alles total Sinn.
Ja.
Dass der dort diese Rede gehalten hat. Woher kennen die beiden sich? Das ist ja ein Verhältnis, das schon sehr, sehr früh beginnt.
Auch die beiden haben eine lange Geschichte. J.D. Vance hat lange vor seiner politischen Karriere, sogar noch vor er überhaupt als Buchautor bekannt war, für eine der Firmen
Hillbilly
von Peter
Elegy,
Thiel gearbeitet.
Berühmte Buch.
Genau, er hat Hillbilly Elegy damals geschrieben. Und als er sich dann entschlossen hat, sich auf einen Senatsposten zu bewerben, also sich da zur Wahl zu stellen, hat Peter Thiel seinen Wahlkampf finanziert mit sehr viel Geld. Und
da reden wir über wie viel?
$15 Millionen. Das ist die größte, eine der größten öffentlich bekannten Einzelspenden
in
der amerikanischen Politik.
Was ist der Hintergrund?
Die verstehen sich gut, die ticken ähnlich.
Die kennen sich woher?
Kennen sich vermutlich aus der Studienzeit von J.D. Vance, genau weiß man das nicht, wie die sich kennengelernt haben. Vance sagt, Thiel war für ihn eine einflussreiche Figur schon in seinem Studium. Und vor allem, Vance war ja selber auch dann im Silicon Valley unterwegs. Also hat da auch Wagnis Kapitalfonds eben in diesen Unternehmen von Peter Thiel gearbeitet, hat in Startups investiert, hat eben dieses disruptive Denken dann auch so ein bisschen gelernt, dass da so gut funktioniert und wo man ja auch viel Positives daran finden kann. Mhm. Und sich dann eben entschlossen, dieses Denken jetzt auch in die amerikanische Politik zu bringen.
Mhm. Noch mal einen Schritt zurück, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, wirklich biografisch. Peter Thiel, deutsche Wurzeln, irgendwie Frankfurt.
Genau.
Geht dann sehr früh nach Amerika.
Seine Eltern sind, ich glaube, da war ein Jahr alt, in die USA emigriert.
So. Und das finde ich so interessant. All diese Leute, und Peter Thiel eben auch, ist einer von diesen Elite-Universitätsabsolventen. Er Stanford, glaube ich, J.D. Vance Yale. Und die richten sich plötzlich gegen dieses System, gegen ihre eigene Universität. Was ist da passiert? Was haben die erlebt an diesen Elite-Universitäten, dass sie später dazu bringt, dann genau das so energisch zu bekämpfen?
Ob es da jetzt irgendwelche biografischen Gründe gibt, das müsste man wahrscheinlich nicht selber fragen. In dem Weltbild von Thiel und Vance und dem Netzwerk steht die klassische Universität für die alte Welt, für die Welt, in der wir hier noch sitzen, in der wir in Deutschland auch noch leben, die halbwegs in geordneten Bahnen läuft. Und wo auch die Interpretation der Welt natürlich von Leuten geführt wird, die eben an diesen Universitäten ausgebildet sind und die eine bestimmte Grundverordnung in der Realität irgendwie haben, in dieser Realität, die wir ja immer uns selber shapen, immer uns selber formen als Menschen. Und das ist das, was Thiel und Vance und andere, Curtis Yarvin ist ein Name, den man googeln kann, der kommt, absolut hinterfragen, diese für uns unverrückbaren Klarheiten, dass zum Beispiel Demokratie was Gutes ist und dass das auch nichts ist, was wir ändern wollen. Das wird alles gerade hinterfragt und das wird nicht hinterfragt von irgendwelchen Hampelmännern auf YouTube, sondern das wird hinterfragt von Leuten, die sehr, sehr nah dran sind am Zentrum der Macht.
Das heißt, ich meinte das vorhin auch nicht sozusagen das Biografische im Sinne von, welche Traumata haben die dort erlitten, die beiden.
Nein, es gibt.
Ja. Aber auf welchen Geist sind die sozusagen gestoßen? Ja. Universitäten sind in meiner Wahrnehmung, das ist eine progressive Welt. Das ist etwas, was für was anderes steht als das, was Peter Thiel heute verkauft.
Man muss dazu sagen, dass es natürlich eine ganze Debatte gibt, ohne die jetzt hier aufmachen zu wollen, in den USA. Also dieser Kulturkampf an den Unis ist da nochmal ein ganz anderer, als wir das hier uns vorstellen können und gewohnt sind. Also von beiden Seiten ist da sehr, sehr viel mehr Extremität vorhanden, also sowohl von links wie auch von mittlerweile eben der reaktionären Rechten. Vor diesem Kontext ist einiges der Schriften aus dieser Ecke irgendwie erklärbar, also dass sie sich eben gegen was auch immer man unter Wokeness verstehen möchte, richten, dass sie sich gegen eine vermeintliche Pflicht zu einem bestimmten Diversitätsdenken richten. Aber das rückt meines Erachtens alles eigentlich in den Hintergrund vor der ganz grundsätzlichen Ablehnung des Status quo. Und das beinhaltet eben nicht nur, welche Partei gerade im Weißen Haus ist oder wer irgendwo eine bestimmte Wahl gewinnt, sondern es beinhaltet die tatsächliche Erkenntnis, und vielleicht ist das auch was, wo wir uns eine Scheibe hier abschneiden müssen in Europa von den USA, die Erkenntnis, dass wir an einem Punkt in der Geschichte sind, wo die Dinge sich ändern werden, ob wir das wollen oder nicht. Die Demografie ändert sich, Technologie schreitet voran, die KI-Entwicklung wird immer schneller, wir humanoide Roboter werden bald in unseren Fabriken auftauchen. Viele Konventionen, die wir gerade haben, die verändern sich. Die Konvention, dass der amerikanische Präsident keinen Unfug redet, ist ein Ding der Vergangenheit. Die Konvention, dass es nicht mit dem politischen guten Ton vereinbar ist, KI-generierte Videos über den politischen Gegner zu machen, der ihn verächtlich macht, ist ein Ding der Vergangenheit. Mhm. Das macht Trump und das macht übrigens auch gerade Gavin Newsom, der ja gerade dieses Video
kalifornische
veröffentlicht hat, wo die Stimme von Imperator Palpatine aus Star Wars Tweets von Donald Trump verliest. Und das ist natürlich irgendwie alles lustig, aber es ist eine grundsätzliche Veränderung der politischen Kultur und die ist nicht nur ästhetisch, sondern die geht wirklich in die Substanz und dieser Angriff auf die Universitäten ist im Kontext dieser Veränderung zu sehen und in diesem Erkenntnis, dass die Welt, die verändert sich, ob wir wollen oder nicht. Nuklearstaaten greifen wieder ihre schwächeren Nachbarländer an, Drohnen fliegen aus Containern raus, all diese Dinge, die sind nicht individuell zu bewerten, sondern die wachsen zusammen. Und das ist eine Herausforderung für uns Europäer.
Ich will es noch mal ein bisschen genauer verstehen. Was will Thiel? Wogegen ist der? Es gibt diesen Satz, Thiel ist jemand, der wirklich zutiefst davon überzeugt ist, dass Demokratie und Freiheit zwei Dinge sind, die nicht mehr zusammengehen.
Ja, das hat er.
Was heißt das?
Das hat er mal in einem Essay geschrieben. Für Thiel bedeutet das, dass eine Einigung auf eine Mehrheitsentscheidung, wissen wir alle, ja auch immer einen Freiheitsverlust bedeutet. So, darauf einigen wir uns ja in einer Gesellschaft.
Du musst einen Kompromiss machen, du musst von deiner persönlichen Position Abstriche machen.
Wenn wir zu viert sind, wir überlegen uns, wo gehen wir heute Abend essen, drei wollen zum Italiener, einer will zum Chinesen und dann geht man halt zum Italiener. Und für Thiel würde sagen, der Mann, der zum Chinesen wollte, ist in seiner Freiheit eingeschränkt. Und natürlich ist es nicht in so einem kleinen Bild, wo man sich darauf achten kann, sondern zum Beispiel muss ich Steuern zahlen, dass die Mehrheit will, dass ich viele Steuern zahle als Milliardär, ich aber nicht, schon ist meine Freiheit eingeschränkt. All diese kleinen Dinge, das ist so ein bisschen das Denken. Also er kommt sehr aus dieser libertären Richtung. Er kommt aus der Richtung, wo er der Meinung ist, überhaupt Abstimmungen, überhaupt sich gesellschaftlich auf irgendwas zu einigen, ist Quatsch. Man muss einfach mal uns machen lassen, uns Tech-Milliardäre, dann machen wir euch schon die tolle Welt.
Das heißt, du zwei Dinge. Du führst sozusagen, oder die Idee, du führst den Staat wie ein Unternehmen.
Genau.
Da musst du keine Kompromisse mehr machen. Und sie sagen, Thiel ist einer, der Monopole liebt und mag. Das ist einer der Gründe, warum er so früh auf Facebook und andere gesetzt hat.
Konkurrenz ist für Verlierer. Wettbewerb ist was für Verlierer.
Warum? Was ist die Idee dahinter?
Die Idee ist, dass Geldverdienen toll ist. Was ja auch Stimmt. Geld verdienen ist ja auch
wirklich
toll.
Nur darum, so profan ist das. Ich hatte den Eindruck, als
es geht natürlich um mehr. Es geht natürlich um mehr. Die Monopole in der Businesswelt für ihn bedeuten Geld verdienen können. Die Monopole in der Machtwelt bedeutet eben dann einfach seinen Willen umsetzen zu können. Also wir sind, das ist das, was, glaube ich, wir uns vergegenwärtigen müssen. Diese Idee von sich am Ende gewaltfrei auf Dinge einigen, auf denen die USA fußen, auf denen die gebaut sind und die hoffentlich auch bestehen bleibt, diese Idee ist einfach unter Druck. Diese Idee ist einfach sehr unter Druck. Also ich habe gerade schon den Namen Curtis Yarvin erwähnt. Das ist jemand, der in diesem Thiel-Netzwerk eine ganz zentrale Rolle spielt, gilt als neurechter Vordenker in den USA, wird unter anderem von J.D. Vance regelmäßig gelesen, der ihn auch...
Das ist der Mann, den wir da sehen, ne?
Den wir hier sehen, genau, der sich positiv auch äußert gegenüber Curtis Yarvin, sagt, das ist ein ganz interessanter Denker. Und es ist auch ein ganz interessanter Denker, weil die Ideen, die er hat, sind zum Beispiel zu sagen, ja, Demokratie, langsam... quatschig, so ein bisschen fühle ich mich selber ertappt, was ich vorhin gesagt habe, als ich gesagt habe, wir reden die ganze Zeit im Kreis rum, auch das sagt Curtis Yarvin, und er sagt, es wäre doch viel sinnvoller, wenn wir einfach eine Monarchie wieder hätten und einen tollen CEO,
der eben... Das ist doch der Mann, der darüber nachgedacht hat, was man dann mit diesen ganzen neuen Arbeitslosen, die dann auch entstehen, was man mit denen anfängt, ne? Was wollte er aus denen machen?
Ich bin, muss ich dazu sagen, jetzt auch nicht mit allen quatschigen Ideen von Curtis Yarvin vertraut, die er jemals gehabt hat. Mir reicht zu wissen, dass es ein Mann ist.
Biodiesel, ne? Genau. Wir haben vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Hat er dann zurückgenommen und sagt, war nur Spaß. Aber natürlich müssen wir ihm irgendwie dann einfach gute Entertainment-Systeme geben. Also mit anderen Worten, setz sie einfach vor ein mobiles Endgerät und lass sie daddeln, bis sie doof sind.
Ja, wie in der Matrix.
Das ist sozusagen dieser Zynismus, der da
drin ist. Ja, und da zeigt sich auch eine Sache, die auch ein Bestandteil ist in dieser aktuellen, in dem Entgleiten der politischen Kultur, ist, dass gleichzeitig unfassbar viel Trolling dabei ist, unglaublich viel einfach provozieren um des Provozierens willen, auch einfach vielleicht so, wie man früher auf irgendeiner Studentenparty einfach mal so ein paar Statements rausgehauen hat, um besonders cool zu wirken. Nur eben im gleichen Zuge sind es dann eben auch Leute, die nicht einfach nur provozieren, sondern die tatsächlich auch mit ihren Ideen irgendwelchen Leuten dann einen Floh ins Ohr setzen.
Sie beschreiben, wie er an der Stanford University ein Magazin gründet, eine Zeitung herausgibt.
Eine Uni-Zeitung, genau.
Eine Uni-Zeitung, die sozusagen eher konservativer sein soll, sozusagen als Gegenentwurf zu dem Geist, den diese Universität atmet. Und sagen, dort hat er die Technik gelernt, wie man das macht. Provozieren und dann sozusagen verlässlich die Reaktion abwarten, um dann wieder darauf zu reagieren. Wie funktioniert das?
Ja, es ist ja so ein bisschen immer das alte Spiel. Wir kennen das ja auch hierzulande. So, man macht ein Statement, das so provokant ist, dass es eine Gegenreaktion natürlich nach sich ziehen muss. Also, und wenn diese Gegenreaktion dann kommt, dann kann man sagen, das beweist ja, dass die Meinungselite quasi uns hier mundtot machen möchte. Also das ist ja.
Das heißt, du haust erst einen raus, du setzt die Provokation und gerierst dich dann als Opfer.
Genau.
Das ist die Idee.
Ja.
Es ist, also ein Phänomen, das kann man ja im Moment an vielen Stellen sehen, ne?
Ja, und ich meine, wir sind auch gerade tatsächlich in einer Zeit, wo das Internet das ja auch sehr, sehr viel leichter gemacht hat. Also wir haben nicht mehr so diese, auch das ist wieder was, wo ich mir denke, so diese Vergleich, die wir gerne ziehen mit vergangenen Dekaden, die funktionieren allein deshalb schon nicht, weil ein Helmut Schmidt viel mehr Zeit hatte, überhaupt nachzudenken über das, was er macht und die Entscheidungen, die er trifft und nicht ständig um ihn herum geschwirrt ein total überdrehter Online-Diskurs ist, zu dem man sich dann wieder die ganze Zeit verhalten muss. Und natürlich florieren in so einem übersättigten irgendwie Informationsumfeld, wie wir es haben im Internet, dann genau solche Strategien, wo man dann eben einen raushauen kann.
Es gibt eine Situation, die sehr viel erzählt über dieses Verhältnis und offensichtlich auch die Abhängigkeit, die jemand wie Trump selber dann auch sieht. Trump 1. Und es gibt diese Begegnung mit Peter Thiel vor laufenden Kameras und er führt ihn folgendermaßen ein.
Ich möchte Peter danken, denn er hat etwas sehr früh gesehen, bevor wir es gesehen haben. Er ist natürlich auch dafür bekannt. Aber er war großartig und herausragend und hat so ziemlich den größten Applaus auf dem Parteitag bekommen. Er war einen Schritt voraus und ich möchte dir dafür danken. Du bist ein ganz besonderer.
Womit war er voraus? Zu verstehen, was 2016? Trump für ein Instrument sein kann in den Händen eines solchen Mannes?
Ich weiß nicht, ob Trump ein Instrument in den Händen von irgendjemandem ist oder irgendwie einfach vielleicht eher vergleichbar ist mit einer Lawine, die man irgendwie losgetreten hat und die jetzt einfach so vor sich hin rauscht. Aber Peter Thiel hat das gesehen, dass sich da was verändert. Das, glaube ich, kann man dann doch mit hohem Zuvertrauen sagen, dass Peter Thiel damals 2016 möglicherweise gesehen hat, dass sich die Welt verändert, als wir das hier noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen in Europa, wie sieht das aus, wenn Europa was sieht, was andere noch nicht sehen? Was sieht Europa, was andere noch nicht sehen? Was sehen wir? Nicht einfach aber nur, wie reagieren wir auf andere?
Ja, hat sozusagen in ihm den Mann gesehen, der dieses verhasste System zerstört?
Womöglich, ja. Oder der zumindest eine politische Landschaft herbeiführt, wo möglicherweise man auch einfach, weil so viel passiert, man nicht mehr so genau hinguckt, was Peter Thiel eigentlich macht.
Muss einmal in die Runde fragen, an Sie alle sozusagen. Ist es das, was wir in Ansätzen und immer deutlicher jetzt auch hier sehen? Ich habe neulich in dem Buch von Ezra Klein war es noch mal länger nachgelesen darüber, wie Trump ins Amt gekommen ist. Was da eigentlich wirklich passiert ist, genau genommen gar nicht so furchtbar viel. Aber er beschreibt dort den Begriff der negativen Parteizugehörigkeit. Das heißt, du wählst gar nicht für irgendjemanden, sondern du wählst gegen jemanden. Das ist das Entscheidende. Ja, du hast dieses System so sehr, dass du sogar bereit bist, jemanden wie Trump zu wählen. Du bist bereit, die AfD oder wen auch immer zu wählen, weil du sagst, das ist immer noch besser als das, was da jetzt gerade ist. Du schätzt das gar nicht, aber du hast das andere noch sehr viel mehr. Ist es das, was wir zunehmend sehen?
Ich glaube auch, dass diese alte Spaltung links-rechts, die ist mittlerweile ersetzt durch Brokenism, also diejenigen, die denken, das ganze System ist kaputt und muss weg, und denjenigen, die sich innerhalb dieses Systems immer noch bewegen wollen. Und das finde ich, wenn wir nochmal auf die Linkspartei kommen, da habe ich das Gefühl, das ist so ein interessanter Punkt. Eine Frage, die bei Ihnen noch nicht beantwortet ist. Wollen wir drin sein oder draußen? Das war so interessant bei der Wahl von Merz. Haben Sie dann sozusagen mitgewirkt? Hätten Sie ja sich auch ganz anders entscheiden können. Aber das scheint mir so eine wichtige Bruchstelle zu sein. Und was ich in der amerikanischen Situation interessant finde, dass es ja in dieser Bewegung der Disruption sehr große innere Spannungen gibt. Also die Frage, J.D. Vance ist ja sozusagen auch durch sein Buch, seine Memoiren angetreten als sozusagen Mann der kleinen Leute. Und wie verhält sich jetzt dieser Mann der kleinen Leute zu dieser offensichtlich aristokratischen Tech-Milliardärs-Schicht? Das gerät in Spannung, wie man an einer Figur wie Steve Bannon sieht. Und an der Frage, wie stellt man sich zur Immigration und so weiter. Also diese Tech-Milliardäre sind da sehr anders, waren da sehr anders positioniert als eben zum Beispiel Bannon und Trump letztlich auch. Und diese Spannung finde ich interessant. Also deswegen würde ich so ein bisschen diesen rauschhaften Siegeszug, da würde ich auch so ein paar Fragezeichen dran machen. Da gibt es schon auch Bruchlinien, die für uns interessant sind.
Das sehen wir ja gerade bei Musk und Trump
und beispielsweise. Dieser Auftritt mit der Meinungsfreiheit, das ist ja letztlich ein also schön klingendes Wort dafür, lasst uns hier bitte schalten und walten mit Facebook und wie auch immer, ohne eure lästigen Regularien. Das ist ja eigentlich das Thema.
Genau. Also was mir in dieser Diskussion, also um das Visionäre an dem Peter Thiel fehlt, ist, ich glaube, wir haben hier in Europa auch ganz viele, die haben sehr gute Visionen, die haben aber keine 16 Milliarden. So. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Da konnte sich jemand das dann auch kaufen. Da konnte man sich einen Präsidenten kaufen, da kann man sich die Disruption kaufen.
Kann man sich einen Vizepräsidenten kaufen.
Und ich glaube, da müssen wir drüber reden. Deswegen finde ich das so entscheidend, dass uns klar werden muss, eigentlich sind alle Milliardäre eine Gefahr für die Demokratie. Viele nützen das nicht, um die Demokratie zu zerstören, aber die Möglichkeit haben ganz viele. Mir macht das Angst, dass der Springer Verlag einem Milliardär gehört, so, und der natürlich seine Milliarden auch schützt und wo Gesetze gemacht werden, um seine Milliarden zu schützen, weil er wiederum die Politik kaufen kann und so weiter. Das haben wir im kleinen Maßstab hier, aber wenn ich 16 Milliarden habe und auch noch Visionär bin, dann kann ich natürlich ganz anders irgendwie meine Vision umsetzen, als wenn Jan van Aken, ich habe auch gute Visionen, mal ganz ehrlich, und wenn ich 16 Milliarden hätte, dann hätten wir aber was ganz anderes am Laufen. Habe ich nicht. Und das ist, glaube ich, das,
ja, dann wo man... Dann müssten Sie sich ja selber abschaffen. Sie wollen ja Milliardäre abschaffen. Das geht ja gar nicht.
Ja, ja, ich würde das bei 999 Millionen noch stoppen.
Genau. Wie großzügig.
Ach, ich glaube, ich bin Milliardär-Agnostiker. Mich interessiert weniger, wie viel Geld jemand hat, sondern tatsächlich wirklich mehr, was er damit macht. Genau. Dementsprechend habe ich kein grundsätzliches Problem mit Milliardären. Ich habe ein grundsätzliches Problem mit Leuten, die Andersdenkende abschaffen wollen. Das ist eher so das Problem, das ich habe. So, und ob das jetzt irgendwie Putin ist oder ob das irgendwelche neuen Leute in den USA sind, die da eine erstaunliche Ähnlichkeit auch haben über den Teilchen weg, das ist dann zweitrangig. Und wie viele Milliarden der hat, ist insofern relevant, wie viel er machen kann. Da haben Sie natürlich total recht. Aber wir haben ja, wir sind ja nicht arm in Europa. Also wir sind ja kein armer Kontinent. Wir haben ja durchaus Möglichkeiten. Wir haben durchaus eine industrielle Basis, mit der wir ja theoretischerweise uns verteidigen könnten, wenn wir es denn dann mal tun würden. Und wir haben auch eine Hochschullandschaft und eine intellektuelle Fähigkeit, sowohl was die Konzepte angeht, als auch was die Innovation und die Erfindungen angeht, mehr als mitzuhalten mit dem Rest der Welt. Wir müssen es halt einfach machen und nicht eben immer nur so ein bisschen darauf warten, dass uns jemand anderes vielleicht die Entscheidungen abnimmt.
Letzter Satz von Frank Sauer.
Das ist der entscheidende geopolitische Zusammenhang. Das, was in den USA passiert, wenn es böse endet, bringt uns eine Oligarchie, die ein totalitäres politisches System gebiert. Und wo haben wir das? In Putins Russland. Und wenn wir das auf beiden Seiten haben, dann kommen wir von beiden Seiten unter Druck. Und zwar massiv. Und das ist das, was wir uns überlegen müssen, ob wir uns in dieser Welt selbst behaupten können und wollen als Europäer mit unserer Demokratie. Und dazu müssen wir Dinge in die Hand nehmen. Wir müssen aufrüsten, nicht nur, aber wir müssen uns auch fragen, wie wir uns zu technologischen Entwicklungen und so weiter stellen.
Also, spannend. Können wir noch 2 Stunden weitermachen. Das muss es aber fürs Erste gewesen sein. Danke Ihnen allen ganz herzlich und nochmal Glückwunsch. Großer Erfolg und wirklich gutes Ding, dass euch da gelungen ist. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.